Das Tauffest, das wir heute feiern, hat ja für unterschiedlich, für wen es so ist, aber für die meisten oder für euch, besonders hier vorne, noch eine längere Vorbereitung. Man hat sich viele Gedanken gemacht, bin ich gemeint, bin ich soweit und auch den Taufunterricht und ihr habt Leute eingeladen. Es ist schon, man könnte sagen, länger geplant. Im Neuen Testament lesen wir im Bericht von der ersten Taufe, und ich habe so den Eindruck, die geschah mehr oder weniger spontan. Also die Menschen, die sich haben taufen lassen, die hatten eine Predigt, vielleicht ein paar, weiß ich nicht. Und dann entschieden sie sich, taufen zu lassen. Und zwar bei Johannes, dem Täufer. Jesus oder beziehungsweise seine Jünger haben auch getauft, aber wir lesen von Johannes, dass er sich als Bote verstand, der den Weg bereitet für Jesus. Und Menschen gingen zu diesem Johannes in die Wüste hinaus, lesen wir. Also nicht so bequem, so schön wie hier, so wirklich in die Wüste hinaus, hörten ihn predigen und dann ging es zum Jordan und dort wurden sie getauft. Vor Ort wurden Entscheidungen getroffen. Ich möchte uns einen Text lesen, einen kurzen Auszug, der diese Situation beschreibt, wie die Menschen reagiert haben. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 29 und Vers 30. Wir lesen oder werden noch einige Texte dort an der Wand eingeblendet sehen. Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Es gab sehr gegensätzliche Reaktionen auf diese Predigt von Johannes. Die einen, lesen wir, gaben Gott Recht und die anderen verwarfen Gottes Ratschluss. Und es wurde darin sichtbar, ob sie sich haben taufen lassen oder nicht. Es ist eine interessante Formulierung. Sie gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen. Wir feiern heute Tauffest. Es sind Menschen, die Gott Recht geben. Worin gaben die Menschen damals oder vielleicht auch heute Gott denn Recht? Wir kennen das ja aus dem Alltag, wenn wir sagen, okay, du hast Recht, hast mich überzeugt, du hast Recht. Oder wir sagen, nein, du hast kein Recht, stimmt nicht, glaube ich nicht. Und hier sind Menschen, die geben Gott Recht. Worin können Menschen auch heute noch Gott Recht geben? Dafür müssten wir uns die Predigt, und das werden wir auch tun, des Johannes etwas genauer anschauen, nicht in seiner Gänze, aber auszugsweise. Ich möchte Matthäus Kapitel 3, das ist in den anfänglichen Versen, dort wird das so beschrieben, was der Johannes denn so im Kern gepredigt hat. Und dort lesen wir Matthäus 3, Vers 1 und 2. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht. Das ist wie so eine Überschrift über die einzelnen Dinge, die dann noch kommen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Also das ist so das Schlagwort, dieser Satz, der in seinen Predigten durchkam. Tut Buße, denn das Reich der Himmel oder das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Gib Gott Recht, indem du Buße tust. So habe ich diesen Punkt oder diesen Gedanken überschrieben. Das war seine Botschaft. Mit Buße tun ist sicherlich mehr gemeint als bloße Reue oder Gewissensbisse, die wir ja alle kennen. Oh, das war nicht gut, was ich da gesagt habe. Und dann meldet sich vielleicht unser Gewissen. Und je nachdem, wie wir dann halt damit umgehen. Man kann das ja auch irgendwie totschweigen. Buße im biblischen Sinn und so wie Johannes sie verkündigt hat, bedeutet eine radikale Umkehr, eine Abkehr von Sünde. Das hat er sehr, sehr deutlich formuliert und wenn wir vielleicht zu Hause mal so eine wirkliche Bußpredigt mal hören oder lesen wollen, wir können uns das im Einzelnen durchlesen und mich wundert nicht, dass die Leute dann gefragt haben, was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Und er gibt ganz praktische Anweisungen an die Zöllner, an die Leute, die ihm dann diese Fragen stellen und sagen, was sollen wir jetzt machen? Es ist eine Abkehr von Sünde. Buße bedeutet eine Hinwendung zu Gott. Wir Menschen leben von uns aus mit dem Rücken zu Gott, weil wir von ihm weglaufen. Uns interessiert nicht, was er sagt. Wir wollen unser eigener Herr sein und wir wollen über Gut und Schlecht selber bestimmen können. Und daher Buße, diese Umkehr, bedeutet wirklich einen Richtungswechsel. Dass Menschen erkennen, stopp, da passt was nicht. Ich bin falsch unterwegs. Ich muss umkehren. Ich muss mich Gott zuwenden und mich dafür interessieren, was er sagt, was er über mein Leben denkt, was er über Sünde, über Recht und Unrecht zu sagen hat. Gott sagt in seinem Wort, es ist Römer 3, Vers 23, ein Auszug aus dem, was Paulus an die Gemeinde, an die Römer schreibt. Und er sagt, alle haben gesündigt, 3 Vers 23, ja, nicht Verse 2 und 3, sondern 3 Vers 23. Ich lese uns das schon mal. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Ein unmissverständlicher Satz. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist eigentlich eine gute Definition von Sünde, weil das haben wir ja manchmal so breit definiert. Es gibt höchstens noch Verkehrssünder in unserem Alltagsgebrauch, Wortgebrauch. Aber hier heißt es, Sünde bedeutet Zielverfehlung. Wir haben das Ziel verfehlt. Das ist genau das, was ich vorher sagte. Wir haben an Gott vorbeigelebt mit dem Rücken zu ihm. Wir haben ihm den Rücken gekehrt. Und damals wie heute sträuben Menschen sich, Gott in dieser Sache Recht zu geben. Das ist gar nicht so einfach. Das ist kein neuartiges Problem. Das haben wir nicht erfunden, dass wir sagen, da sträubt sich was in uns gegen. Das war schon damals so. Sünde ist ein ganz unbequemes Thema. Ich, ein Sünder, ich bin doch aus einem guten Hause. Längst nicht so schlimm wie, und dann haben wir viele Aufzählungen. Weil wir haben viele Vergleiche mit Leuten, die schlimmer sind. Und bemerkenswert ist, dass gerade die Guten und die Gebildeten seiner Zeit, nämlich die Pharisäer und Schriftgelehrten, das war die Elite der Gesellschaft, sie haben es abgelehnt, Gottes Ratschluss für sich in Anspruch zu nehmen, also diese Wahrheit zu akzeptieren. Sie wollten es nicht. Sie verwarfen diese Absicht Gottes, sie von ihren Sünden zu befreien, weil sie meinten, es nicht nötig zu haben. Und letztendlich, glaube ich, weil sie am Ende einfach Recht behalten wollten. Sie wollten Gott nicht Recht geben und die Bibel formuliert das so schön, ihnen selbst zum Schaden. Diese Wahrheit zu akzeptieren, Gott in dieser Sache Recht zu geben, das liegt nicht in uns. Dafür braucht es schon wirklich eine Umkehr, ein Bußetun, ein verändertes Denken. Wie steht es mit dir persönlich? Das ist ja immer eine sehr persönliche Frage. Lebst du mit dem Rücken zu Gott? Läufst du vielleicht von ihm weg? Hast du dich schon ihm zugewendet? Versuchst du vielleicht, so wie damals, deine Sünden durch gute Taten auch aufzuwiegen und das irgendwie aufzupolieren? Es gibt nur einen Weg, von Sünden frei zu werden. Und der heißt, sie zu bekennen, sich umkehren, bekehren. Gib Gott Recht, indem du Buße tust, ist eine Aufforderung damals wie heute an uns Menschen. Gib Gott Recht, wenn er sagt, auch du bist ein Sünder, der Vergebung braucht und sein Sündenproblem nicht irgendwie klären kann. Es gibt keinen Teppich der Welt, wo all unsere Sünde drunter passt. Das können wir nicht über den Teppich kehren. Und das verjährt auch nicht. Und das geht auch nicht irgendwie, löst sich auch nicht in Luft auf, sondern Gott kann unser Sündenproblem lösen. Aber es erfordert viel Mut, Gott in dieser Sache Recht zu geben. Als die Volksmenge den Johannes so predigen hörte, fragte sie sich, ob das vielleicht der versprochene Messias ist. Weil das Volk Israel wartete ja auf den Erlöser. Und sie fragten sich das. Und Johannes merkt das, was hier vorgeht, und er nutzt diese Gelegenheit, um von sich selber auch wegzulenken, und sagt, nein, ich bin das nicht. Und er weist auf Jesus hin und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Welt der Sünde trägt, und zeigt auf Jesus. Es gab zwischen Jesus und Johannes praktisch nur eine einzige Begegnung. Und das war diese, als der Johannes am Taufen war und Jesus vorbeikam und auch sagte, ich will mich auch taufen lassen. In Matthäus 3, Verse 13, das ist ja in diesem gleichen Bericht von Johannes, dem Täufer, da lesen wir Folgendes. Matthäus 3, 13 bis 17, Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach, das heißt, er taufte ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nicht nur Johannes, nein, der Vater im Himmel höchstpersönlich bezeugt, hörbar vor den Menschen und sogar sichtbar, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Hier wird die Aufmerksamkeit von Johannes, diesem Verkündiger dieser Bußpredigt, auf Jesus hin gelenkt, weg von Johannes hin zu Jesus. Er hatte ja keine Sünde, er brauchte ja keine Vergebung, deswegen sagt Johannes auch berechtigterweise: Ich müsste von dir getauft werden, aber nicht andersrum. Und Gott, der Vater, bestätigt ja auch, dass es so ist, weil er sagt: Dies ist mein Sohn, an dem ich gefallen habe. Wenn wir Menschen alle gesündigt haben und das Ziel Gottes verfehlt haben, so heißt es über Jesus: Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Er hat keine Sünde. Und ab diesem Zeitpunkt berichten uns die Evangelien, die Schreiber der neutestamentlichen Evangelien berichten uns kaum noch etwas über Johannes. Der Fokus liegt vielmehr auf Jesus und auf seiner Verkündigung. Und interessant ist, dass Jesus seine Predigt mit derselben Botschaft beginnt, wie Johannes sie aufgehört hat. Nämlich: Tut Buße, denn das Reich Gottes, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und Jesus macht deutlich, dass das Reich der Himmel nahe gekommen ist, weil er, der Sohn Gottes, aus dem Himmel zu uns Menschen auf die Erde gekommen ist. Das verbirgt sich hinter dem Reich Gottes, die Gegenwart von Jesus Christus. Seine Worte sind damals wie heute ein Ruf an alle Menschen. Johannes 14, Vers 1 sagt Jesus so zu dem Volk damals wie heute: Glaubt an Gott und glaubt an mich. Gib Gott Recht, indem du Jesus vertraust. Das ist der zweite Punkt, den ich ausführen möchte. Wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten Gott widersprachen, indem sie sich nicht ihre Sündhaftigkeit eingestehen wollten, so war ihr Widerstand an diesem Punkt umso heftiger. Dieser Anspruch von Jesus Christus, der Sohn Gottes zu sein, aus dem Himmel gesandt zu sein, Gott gleich zu sein, hat sie in Rage gebracht. Jedes Mal, wenn Jesus darüber sprach, dass er der Sohn Gottes ist und dass er von Gott bestätigt wird, dann suchten sie nach Gelegenheiten, ihn umzubringen. Das wird im Johannesevangelium so deutlich aufgezeigt. Das war ja auch die Anklage, für die es zur Kreuzigung ging. Er lästert Gott, er behauptet, Gott gleich zu sein, Gottes Sohn zu sein. Er behauptet, ein König zu sein. Deswegen haben sie ihn der Kreuzigung übergeben. Auch heute ist das der entscheidende Punkt, die eigentlich wichtige Frage: Wie stehen wir zu Jesus Christus? Wie stehst du persönlich zu Jesus? Er selbst sagt über sich, und das ist schon eine Aussage: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Nicht irgendein Weg, nicht irgendeine Wahrheit, nicht irgendein Leben. Er sagt, es gibt keinen anderen Weg, kein anderes Leben, keine andere Wahrheit als mich. Und das bringt Leute zur Auflehnung. Natürlich müssen wir auch persönlich darauf eine Antwort finden. Damals wie heute scheiden sich daran die Geister. Wir lesen, dass eine Spaltung im Volk entstand und die einen sagen, der hat einen Dämon. Das ist teuflisch, was der hier sagt. Und die anderen fragen sich, aber kann es nicht sein, dass er vielleicht doch der Sohn Gottes ist? Weil wo gab es schon mal sowas? Wo hat jemand sowas gesagt? Wer ist Jesus in deinen Augen? Das kann man nicht national beantworten. Wir Deutschen glauben das und das. Oder wir Russlanddeutschen glauben das und das. Oder wir hier im Saal glauben das und das. Das wird eine sehr persönliche Frage sein. Wer ist Jesus in deinen Augen? Glaubst du, dass er Gottes Sohn ist? Glaubst du, dass er der einzige Weg zu Gott ist? Gott, der Vater, hat ihn bestätigt. Hat Gott damit recht? Heute werden Leute getauft, die in diesem auch Gott recht geben und sagen, ich gebe Gott recht, indem ich Buße tue. Und ich gebe Gott recht, indem ich Jesus vertraue, als dem Sohn Gottes. Daher die Aufforderung an jeden von uns, gib Gott recht, indem du Jesus vertraust, als dem Sohn Gottes. Er ist das Lamm, sagt Johannes über ihn, das rechtmäßige Opferlamm, das die Sünde der Welt, der ganzen Welt, wegnimmt. Daher gib Gott recht, indem du Jesus vertraust. Vielleicht bist du auch persönlich hin und her gerissen. Auf der einen Seite willst du glauben, ja, vielleicht denkst du manchmal, dass du sogar schon glaubst oder hast geglaubt. Aber da sind noch die anderen Menschen. Was werden die denken? Wie werden sie reagieren? Ich lese uns einen Text aus Johannes 12, Vers 42 und 43. Und wir werden daran merken, das ist kein neuartiges Problem. Nicht, weil wir so feige sind. Schon damals war das die Herausforderung. Es heißt dort, dass nicht viele Jesus nachgefolgt sind und gerade die Vornehmen haben ihn abgelehnt, aber dann heißt es hier, doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Das heißt, sie sind nicht gekommen, um sich taufen zu lassen. Sie haben heimlich geglaubt. Und der springende Punkt, die Erklärung ist hier, die Ehre der Menschen. Ist klar, in der oberen Schicht. Man sagt, je höher jemand kommt, umso tiefer kann er fallen. Die sind ganz oben angekommen. Und die müssen sich Gedanken machen, wenn ich tatsächlich dieses glaube, wovon die Pharisäer sagen, dass es vom Teufel ist und total daneben ist, was wird mit mir? Was werden die sagen? Werden sie mich rausschmeißen? Aus der Synagoge, aus meinen Ämtern? Was wird sein? Christenverfolgung ist heute so extrem wie sonst niemals wahrscheinlich zur Weltgeschichte, seitdem es die Erde gibt. Und heute feiern wir in aller Ruhe und Frieden Tauffest und wir sollen das auch genießen. Ich will keinem ein schlechtes Gewissen machen von euch. Es ist schön, in dieser Zeit zu leben. Aber an anderen Teilen der Erde läuft das so. Du lässt dich taufen und bist ein Todeskandidat. Du musst damit rechnen, dass man dich umbringt oder deine Familie schadet oder dich deiner Güter beraubt. Du musst mit Folter rechnen. Jesus nachzufolgen hat seinen Preis. Wir kriegen alles geschenkt, wir können uns nichts erkaufen, aber gleichzeitig fordert es sehr viel von uns. Jesus sagt sogar, dass wer nicht bereit ist, sein Leben für ihn zu lassen, sein Leben zu verlieren, dass er es nicht wert ist, ihm nachzufolgen, sein Nachfolger zu sein. Er sagt sehr deutlich, überschlage die Kosten. Schlaf noch mal eine Nacht drüber, denk nach, ob du das willst. Die alles entscheidende Frage wird sein, wessen Ehre ist uns lieber? Ist es die Ehre Gottes oder die der Menschen? Oder anders, was ist wichtiger? Das, was Gott über uns denkt und sagt, oder das, was Menschen über uns denken und sagen? Nicht selten haben Menschen ihr Leben so gelebt mit dieser Motivation. Was werden die anderen sagen? Was werden die anderen sagen? Und sie sind geknechtet gewesen von Anfang bis zum Ende ihres Lebens. Ich glaube nicht, dass das die Freiheit ist, von der Menschen sprechen, wenn sie ohne Gott leben wollen. Wenn wir nur davon leben, was werden die anderen sagen? Ich habe mich erinnert in der Vorbereitung an die Worte von Gennadi, der wird heute auch getauft. Das ist der zweite von mir aus gesehen hier links, damit ihr ein Gesicht vor Augen habt. Er hat auch sein Glaubenszeugnis abgegeben und unter anderem sagte er auch in diesem Zusammenhang, dass er nicht wusste, soll ich? Was werden die anderen sagen? Er sagte, Freunde kommen und gehen, Ehepartner kommen und gehen, aber Jesus bleibt. Das war die Grundlage für seine Entscheidung. Er hat sich entschieden, wessen Ehre er suchen will. Ihm ist die Ehre Gottes mehr wert als die Ehre beim Menschen. Daher zu diesem dritten und letzten Punkt, gib Gott recht, indem du ihm gehorchst. Weil hier waren Menschen, die haben geglaubt, aber sie kamen nicht so richtig zur Entfaltung. Sie waren nicht mutig genug. Das, was Menschen von ihnen halten, war ihnen wichtiger als das, was Jesus gebietet. Ich möchte Johannes 15, Verse 9 bis 11 lesen und auch so mehr an unsere, die sich heute taufen lassen, auch richten und an alle, die mit Jesus leben. Johannes 15, lese uns, gleich wie mich der Vater liebt, das sind Worte von Jesus an seine Jünger, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Die Liebe Gottes, die Liebe von Jesus Christus sind Antrieb und Grundlage für Gehorsam. Wir gehorchen nicht aus Angst vor Strafe. Wir tun nicht, was Gott sagt, weil es sonst einen drüber gibt, sondern weil wir seine Liebe verstanden haben. Das heißt, ihr bleibt in meiner Liebe. Nicht Furcht, sondern Liebe. Ein Kind Gottes, das die Liebe des Vaters kennt, will gehorchen und will seinem Vater Freude machen. Heute die Taufe, wir haben das oft in den Zeugnissen gehört, ich will mich taufen lassen, weil das ein Gehorsamsschritt ist. Die Taufe ist ein Gehorsam, ein Recht geben und sagen, ich gebe Gott Recht, indem ich ihm gehorche. Ihr lasst euch heute taufen, weil ihr Gott gehorchen wollt, weil ihr ihm gehorcht. Keiner hat euch hierhin geprügelt, euch hier hinzusetzen und taufen zu lassen. Es war eure Entscheidung des Herzens, weil der Ruf Gottes da war und weil ihr in eurem Herzen Gott Recht gegeben habt, indem ihr Buße getan habt, indem ihr Jesus vertraut, weil er eure Sünden wegnehmen kann und indem ihr ihm gehorchen wollt und gehorcht, weil ihr wisst, es ist der liebende Vater. Und ich möchte euch sagen, es wird bestimmt noch viele solcher Gehorsamsschritte geben. Nicht so feierlich, aber sehr alltäglich. Im Alltag merkt ihr, es wäre einfach so und so vorzugehen. Die Dinge im Betrieb einfach mitzunehmen, die kosten ja nichts. Mir zumindest nicht. Aber wenn ihr wisst, was Gott möchte, dann wisst ihr, okay, wem möchte ich gehorchen? Wem werde ich gehorchen? Und das wird letztendlich die euch so einfach fallen, die Entscheidung, wenn eure Beziehung zu Gott von Liebe geprägt ist. Dann ist Gehorsam Kampf, ja, aber kein Krampf. Dann wollt ihr das. Und dieser Gehorsam ist auch der Weg, vollkommene Freude zu erfahren, haben wir eben gelesen. Das ist nicht nur eine Freude für den Vater im Himmel, sondern auch für euch. Im Willen und im Rahmen Gottes zu leben, da ist Freude und Segen garantiert. Ob es um Partnerwahl geht, um Fragen in der Ehe, um Leben im Arbeitsleben oder in der Nachbarschaft, um Umgang mit Konflikten, alles das wird Segen drauf ruhen, wenn wir im Gehorsam Gott gegenüber leben, wenn wir in seiner Liebe bleiben. Ich möchte zusammenfassen. Es gab und gibt Menschen, die Gottes gute Absicht, sie zu retten, widerstreben. Die Gottes Ratschluss durchkreuzen und das zu ihrem Nachteil. Die weiter sich entscheiden, von Gott wegzulaufen. Und daher die Aufforderung an uns Menschen lautet, heute wie damals, gib Gott Recht. Gib Gott Recht, lieber Mensch, indem du Buße tust, indem du umkehrst und Sünde vor Gott bekennst. Das Zweite, gib Gott Recht, indem du Jesus vertraust. Er ist das Lamm Gottes, welches auch deine Sünde wegnimmt. Er ist der Sohn Gottes, der einzige Weg zu Gott. Und das Dritte, gib Gott Recht, indem du ihm gehorchst. Bleib bei ihm und seiner Liebe. Such seine Anerkennung und nicht die der Menschen. Die ist sehr flüchtig. Er ist dein Herr und er will deine Freude vollkommen machen. Amen.